hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westendradio. Hier am Mikrofon begrüßt Sie sendeverantwortlich Windy Jakob. Vor fast genau 5 Jahren war Raimund Gebelein hier bei mir zu Gast im Radiostudio. Der engagierte Ortspolitiker verstarb am 28. Juni 2020. In Gedenken an ihn wiederholen wir heute diese Sendung mit ihm. Geboren wurde Raimund Gebelein am 10. Oktober 1947 in Marburg an der Lahn. Seit Anfang der 80er Jahre lebte er in Bremen-Gröbelingen. Als stellvertretender Beiratssprecher und Fraktionssprecher der Linken engagierte er sich in diesem sozial benachteiligten Stadtteil. Von 1978 bis 1983 arbeitete er als Lehrer und Sozialbetreuer geflüchteter Personen bei der Wohnungshilfe. Als Vorsitzender der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, betrieb er Erinnerungsarbeit im Gedenken an Gewerkschafter und KZ-Zwangsarbeiter aus ganz Europa, die hier namenlos umgekommen sind. Raimund Gebelein setzte sich ein für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Frieden. Dazu gehörte auch die Leitung eines Obdachlosenheims in Derry, Nordirland. So war die Zusammenstellung des musikalischen Rahmenprogramms der Sendung vom 21. Juli 2016 kein Zufall. Präsentiert wurden allesamt Musikstücke, die der traditionellen irischen Musik zugeordnet werden können, wie zum Beispiel der nachfolgende Titel.
When I was a bachelor, airy and young, I followed the roving trade, and the only harm that ever I've done was courting a servant maid. I courted her all summer long, and part of the winter too. But many's the time I rolled my love all over the foggy dew. All over the foggy dew. One night as I lay in my bed, a-taking my pleasant sleep, this pretty young maid, she came to me, and bitterly she did weep. She tore her hair and she wrung her hands, saying, oh, what shall I do? For tonight I resolve to sleep with you, for fear of the foggy dew. For fear of the foggy dew. All in the first part of that night, we rolled in sport and play, and in the latter part of that night, she in my arms did lay. And when broad daylight did appear, she cried, I am undone. Ah, hold your tongue, you silly young girl, for the foggy dew is gone, gone, gone. For the foggy dew is gone. Supposing you should have a child, it would make you laugh and smile. And suppose you have another one, it would make you think a while. And suppose you have another one, and another one or two, it would make you leave off them foolish young tricks and think on the foggy and think on the foggy dew. I love that girl with all my heart. She's as dear as my lovely life. But in the latter part of the year, she became another man's wife. But I've never told him of her faults, and I'm damned if ever I'll do. But many's the time as she winks and smiles, I think on the foggy dew. I think on the foggy dew.
Das war der Titel Foggy Dew von den Dubliners und ausgesucht hatte sich das damals am 21. Juli 2016 mein Studiogast Raimund Gebelein. Meine erste Frage bestand darin, ob es denn schwierig gewesen sei für ihn, das musikalische Rahmenprogramm für die Sendung zusammenzustellen.
Nö, eigentlich nicht, weil ein Stückchen weit sind es Erinnerungen, die damit leben, so ein bisschen Sehnsucht eigentlich nach einem Gefühl, durch einen etwas mystischen Nebel zu gehen und Leute zu treffen, mit denen einen doch ein bisschen was an Erinnerungen verbindet.
Ja, du bist 1947 geboren in Marburg, an der Lahn, an der schönen Lahn oder der schöne Marburg, ist so ein schönes Städtchen. Ne?
Universitätsstadt, 80.000 Einwohner, übrigens genauso groß wie Derry in Nordirland. Aber wie gesagt, das Problem war, ich habe dort das Schule gemacht, Studium gemacht und habe dort anhand von einigen Veränderungen und in der Auseinandersetzung mit meinem Vater eigentlich so selbst meinen eigenen Weg irgendwie gesucht.
Mhm. Wie bist du nach Bremen gekommen? Jetzt lebst du ja in Bremen schon seit vielen Jahren.
Ja, es gibt natürlich Verbindungen zwischen Marburg und Bremen. Viele Leute, Bremer Universität ist 1971 gegründet worden, viele Leute sind vorher und auch in der Zeit danach nach Marburg zum Studium gegangen, Leute, die Lehrerstudium gemacht haben, Leute, die Medizinstudium gemacht haben, Leute, die Jurastudium gemacht haben. Und als denn so Mitte der 70er Jahre Berufsverbotewelle in Hessen in vollem Umfange mit war, sind denn etliche von den Leuten nach ihren Examina dann nach Bremen gegangen und haben in Bremen versucht, ihre Ausbildung zu Ende zu führen.
Mhm. Nun, du machst sehr viel. Was du machst, das werden wir gleich mal aufzeigen. Du bist in vielen Dingen politisch auch tätig. Wie das zustande gekommen ist, dein politisches Engagement, darüber reden wir gleich. Aber vielleicht kannst du erst mal den nächsten Titel ansagen. Das ist wieder ein irisches Stück, nehme ich mal
an. Ja, eigentlich ist die schottische und irische Volksszene ziemlich durcheinander gemischt. Ist ein schottische Gruppe, Corrib Folk. Only Our Rivers Run Free erzählt die Geschichte Irlands in der Sehnsucht nach Unabhängigkeit und in der Sehnsucht nach Einigkeit, weil Irland ist nach wie vor noch gespalten in einen Nordteil, der in sich gespalten ist. Es ist die Auseinandersetzung, die eben über Jahrzehnte sehr blutig dort im Bürgerrechtsstreit mit gewesen ist. Und einem Hauptteil von Irland, das sich schon 1919 bis 1921 unabhängig gekämpft hat und danach in einem Bürgerkrieg dann halt einen Kompromiss mit Großbritannien eingegangen ist.
An apple still grow in November, when blossoms still grow from each tree. When leaves are still green in December, it's then that our land will be free. I wonder where hills above leaves, and still drink to the death of her manhood, those men who would rather have died than to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights were denied. Sweet is life, but we're crying. How mellow the wine that we're drying. How fragrant the rose that is dying. How gentle the wind, but it sighs. And flowers, and so only our rivers run free.
Sie hören das Westendradio. Hier mit einer Wiederholung der Sendung vom 21. Juli 2016. Zu Gast war der im letzten Jahr verstorbene Raimund Gebelein. Der Wahlgröblinger war bis zuletzt sozial und politisch sehr engagiert und hat Missstände, die ihm auffielen, immer wieder öffentlich gemacht. Ich wollte von ihm wissen, wie und wann dieses Engagement begann.
Ja, es sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich so die äußere Rahmenbedingung. Mitte der 60er Jahre, ich war so ein bisschen im Schülerbereich mit aktiv. Danach ging es dann mit Uni weiter. Und hatte dann halt in der Situation die Erlebnisse, dass zum einen die USA sehr massiv in Vietnam eingedrungen sind, die Auseinandersetzung um den Vietnamkrieg und die Frage der Bürgerrechte, die dabei auf der Strecke blieben. 1968 wurden Studenten in Kent an der Universität erschossen. In den USA, wegen der Sache in Deutschland wurde Rudi Dutschke erschossen. Zum anderen hat die NPD sehr große Wahlerfolge gehabt, ist in Parlamente eingerückt, auch gerade in Hessen und in Bayern, 66. Und zum Dritten gab es dann 68 die Auseinandersetzung um die Notstandsverfassung, sprich um die Frage der Beschneidung der Bürgerrechte und die Vorbeugung durch Ausnahmegesetzgebung, massiv Telefonüberwachung, Überwachung von Schriften und so weiter, wo man dann ganz einfach an allen Ecken und Enden dann halt abgehört wurde und sich da eine große Protestbewegung dazu ergeben hat, die aber dann beiseite gewischt worden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite hat natürlich eine sehr viel persönlichere Komponente. Ich habe mich mit meinem Vater über lange Strecken ziemlich gerieben darüber, was er selbst im Krieg gemacht hat, was er gewusst hatte, was er hätte wissen sollen. Und es gab nie eine richtige Lösung. Er hat auch nie weiter über diese Zeit gesprochen. Nur einmal, als wir relativ in Rage waren in unserer Diskussion, erwähnte er dann, dass er Winter 41-42 in Russland war und dort halt von seinem Kommandeur aufgefordert wurde, an einem Todeskommando teilzunehmen, was er abgelehnt hat aus christlichem Gewissen. An so einem Mordkommando wollte er nicht teilhaben, erzählte dann, wie seine Kameraden zurückgekommen sind und sich haben volllaufen lassen, weil sie das, was sie angerichtet haben, nicht aushalten konnten. Seine Aussage war halt nie wieder Krieg. Das ist zumindest das, was er daraus gelernt hatte. In einer späteren Situation habe ich dann eine Begegnung gehabt mit einer Frau in Frankreich, bei deren Familie er 1942 einquartiert war in Dijon. Und dazu hatte er nie was erzählt, aber wir hatten Kontakt über den Pfadfinderbund, in dem ich war, und dort Leute aus Dijon mit waren, die diese Familie ausfindig gemacht haben. Die Frau war Blumenhändlerin, stellvertretende Vorsitzende der Handelskammer in Burgund, und ihr Mann war, ihr erster Mann war in Buchenwald im KZ und kam sehr verbittert zurück. Und sie erzählte mir bei einem Besuch, mein Vater habe sie vor der SS gewarnt. Er hat nie drüber gesprochen.
Jetzt darf ich mal, du hast deinen Vater erwähnt. Was war mit deiner Mutter? Gab es da auch Gespräche?
Meine Mutter war eigentlich seit meiner Geburt ziemlich krank. Größeren Teil der Zeit in Kliniken verbracht oder krank zu Hause. Mein Vater hatte die 6 Wochen lang eine Lehrerstelle und dann musste er in den Krieg. Und das war in so einem ländlichen Vorort. Und meine Mutter und dann so ab 42 wurde meine Schwester geboren. Meine Schwester dann eben, die wohnten dort in der Schulwohnung auf dem Land und hatten da, meine Mutter hatte halt als Krankenschwester mitgearbeitet während des Krieges. Aber wie gesagt, also nach meiner Geburt ist sie eigentlich eher als jemand, der pflegebedürftig war, mit gewesen. Wir haben wenig miteinander diskutiert.
Mhm. Das war wahrscheinlich in der Zeit auch so üblich, ne? Oder ich meine, da gab es keine Aufarbeitung, ne? So richtig?
Nee, es war halt wieder Aufbau und mit aller Kraft sollte dann wieder was gemacht werden. Mein Vater hatte 3 Jahre Berufsverbot. Durfte als Lehrer nicht arbeiten, hat dann in der Zeit als Bühnenelektriker gearbeitet, hat das eigentlich auch ganz gut genossen, die Tätigkeiten, die er dazwischendurch hatte, und hat dann halt in einem ländlichen Vorort von Marburg eine Zwergschule übernommen. Und ein Jahr später dann halt sind wir dann etwas näher an die Stadt mit rangezogen. Na, auf jeden Fall, es ging die ganze Zeit über eigentlich darum, irgendwas wieder aufzubauen, irgendwas herzustellen und eine Existenz zu schaffen. Und davon war eigentlich die ganze Zeit über die Atmosphäre mit gefangen. Alles andere wurde in den Hintergrund gedrängt. Probleme gab es nicht, hatte es nicht zu geben. Dann wurde mir auch immer klar gemacht, es belastet meine Mutter. Und ich war jemand, der ein bisschen gedrängelt hat und nicht so ganz einverstanden war mit Antworten, aber ich musste mir sehen, dass ich die Antworten irgendwie selbst finde.
Bist du eher ein ungeduldiger Mensch, oder?
Ich kann ungeduldig sein, ja.
Aber du kannst Ruhe aufbringen, beides vielleicht.
Ich kann Ruhe ausstrahlen, ich kann Ruhe rüberbringen, ich kann auch gut zuhören. Aber es gibt halt so Antriebsmomente, wo ich dann halt kribbelig bin und etwas genauer wissen will.
Mhm. Worüber wir gleich sprechen werden, nämlich deine Zeit in Irland. Du hast ja dann den Impuls verspürt, nach Irland zu gehen. Das machen wir gleich nach dem nächsten Lied. Back Home in Derry.
Ja, es ist ein Auswandererlied. Viele Iren wurden als politische Häftlinge oder wegen Kleinstdelikte dann halt aus Irland verbannt. Und mussten jahrelang zunächst in den USA und als die USA ein unabhängiges Land wurden, dann wurden sie nach Australien deportiert und mussten dort halt Aufbauarbeit machen, Sachen roden und sehen, dass sie in irgendeiner Form mit Fronarbeit praktisch sich einen Weg in die eigene Selbstständigkeit dann erarbeitet haben.
In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound if we didn't all drown, the marks of our fetters we'd carried. In our rusty iron chains we cried for our winds, our good women we left in sorrow. As a mainsail unfurled and curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, said goodbye to the soil, as down below decks we were lying. Old Dougherty screamed, woken out of a dream by a vision of bold Robert dying. The sun burnt cruel as they dished out the gruel. Dan O'Connor was down with the fever. 60 rebels today bound for Botany Bay, and many will reach the receiver. To hell as our bow fought the swell, our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as a devil passed by, taking souls to Hades' white twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. In our own slime, we were lost in the time. Endless nights without dawning. Demon's land is a hell for a man who end out his whole life in slavery. Where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've ended my bond, my comrade's ghost walk behind me. A rebel I came, I'm still the same. On a cold winter's night you will find me.
Back Home in Derry. Ja, Derry, das ist das Stichwort. Derry liegt in Nordirland. Wann genau stand für dich fest, dass du nach Irland gehen möchtest?
Ja, ich hatte meine Lehrerausbildung 76 in der Hessischen Rhön gemacht, in Hünfeld. Wurde dann ins zweite Staatsexamen in die Prüfung mit reingeschickt vom leitenden Regierungsschuldirektor mit der netten Bemerkung zugeraunt: Sie kriegen keine Stelle, Sie wissen ja warum. Sprich, schwarze Liste. Hab dann natürlich Anträge gestellt auf Einstellung und so weiter, aber wusste dann halt, das ist gelaufen. DKP-Mitgliedschaft reichte in der Zeit in Hessen aus, das war eine Rechtswende in der SPD. Ich habe dann eigentlich überlegt, mache ich weiter Unterricht oder versuche ich auf Sozialarbeit überzugehen, versuche ich irgendwie ein bisschen anderes Feld, zum einen. Zum anderen, ich wollte einfach mal etwas machen, ich war Kriegsdienstverweigerer, wusste aber genau, sie werden mich zu keinem Ersatzdienst oder irgendwas einziehen, weil ich eine Rückgratverkrümmung habe, deswegen bin ich auch anerkannt worden überhaupt nur. Und habe dann so eine Art selbst auferlegtes freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und irische Geschichte, Irland interessierte mich. Ich kannte Nordirland, ich kannte den Konflikt. Und ich wollte wissen, wie wirkt das nach 8 Jahren Bürgerkrieg auf die Menschen selber? Was macht es mit den Leuten?
Kanntest du die Sachen aus eigener Erfahrung? Warst du da oder eher aus
der Theorie? Ich war 71 in Nordirland gewesen. Ich kannte Derry. Und hatte so mit gesehen, wie das dann aussieht mit britischer Armee in allen Straßen, mit Stacheldraht auf den Stadtmauern. Aber in diesem Fall ging es mir einfach darum, mal zu sehen, wie ist die persönliche Betroffenheit von Menschen. Und habe mich dann rumgefragt, ich hatte ein paar Adressen über Aktion Sühnezeichen bekommen. Habe eine Zeit lang mich in Belfast umgetan, bin von dort aus nach Derry gegangen und bin dort praktisch sozusagen hängen geblieben in einer Einrichtung, die von der methodistischen Gemeinde mit betreut wurde, ein Obdachlosenheim. Zunächst als Nachtwache und dann mehr und mehr eigentlich in die Heimleitung mit reingenommen, weil dort Kräfte mit fehlten. Und das eben sozusagen für Essen, Unterkunft und Taschengeld.
Und das hat dich nicht irgendwie überfordert so?
Nee, es war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Es ist natürlich erstmal so ein Problem. Zum einen haben die dort einen relativ heftigen Akzent, ein Iroschottisch, das also sehr stark ist, was also auch von Leuten in anderen Regionen der Umgebung nicht so ganz verstanden wird. Gut, es ging so mit der Zeit. Ich war in so einer windstillen Situation. Positive Vorurteile insofern, als ich Deutscher war, also irgendwo nicht in dieser unmittelbaren Konfliktsituation drin. Das Heim selbst, ein Spiegelbild der Gesellschaft, 80% katholisch, 20% protestantisch, was die Bewohner mit anging, zum Teil sehr ältere Leute, zum Teil Leute, die aus England zurückkamen, weil sie arbeitslos geworden sind, die Industrie dort langsam geschlossen wurde. Und zum anderen, es ist eine Situation gewesen, 45% Arbeitslosigkeit in der Zeit. Die Textilindustrie, der Schiffbau sind kaputt gegangen. Und neue Industrie wurde, wenn überhaupt, dann nur in sogenannten befriedeten Gebieten in, rund um Belfast mit eingerichtet, wo sie sicher sein konnten, dass dort nicht in irgendeiner Form der Bürgerkrieg dann halt so direkt in die Werke mit einzieht. Ich habe Gespräche geführt mit einem Manager eines Reifenwerks aus Höxter, die über EU-Subventionen dort in Derry Reifen, Gummireifen hergestellt hatte. Der erzählte mir, ja, im Moment streiken die Leute gerade, er könnte es nachvollziehen, aber könnte es natürlich nicht billigen, aber er könnte es nachvollziehen. Die bekommen ja nur die halben Löhne. Und nur dadurch konnte dieses Reifenwerk überhaupt mit diesen Subventionen für die nächsten 7 Jahre weitermachen. Danach hat man dann die Sache zugemacht und ist ein paar Kilometer weiter über die Grenze gezogen. Dann fing das mit Subventionen wieder neu an. Also, aber auf der anderen Seite, von der Atmosphäre her, gab es eine ganze Menge Leute, die angesichts der Tatsache, dass es dort doch zum Teil recht blutige Auseinandersetzungen gab und Leute eben auch erschossen worden sind, dass man da also versucht hat, etwas anders zu machen. Und ich denke, das ist eine Sache, die ich dann auch irgendwo mit begriffen habe und gelernt habe, dass es eine Hoffnung gibt, auch in relativ schwierigen Situationen. Es gab Leute, die Dozenten waren an der Technischen Hochschule und die sich zusammengetan haben und versucht haben, dort halt Kunstausstellungen zu organisieren, Musikfestivals zu organisieren, Dinge einfach mitzumachen, Leute mit reinzuziehen. Ich selbst habe fotografiert, ich habe Leute im Heim fotografiert, ich habe Leute auf der Straße fotografiert und Abbruchhäuser, weil sehr stark eigentlich ganze Straßenzüge abgerissen worden sind und Neubauten hingesetzt worden sind, die etwas anonymer dann aber allerdings auch waren. Und Leute sind zu dieser Ausstellung gekommen und waren ganz interessiert, dann auch Abzüge zu bekommen, weil das Ecken waren, in denen sie gewohnt hatten. Also es gab einfach so Dinge, dass Lehrer organisiert haben, dass man Behinderte zu einem kleinen Auftritt gebracht hat, Musikauftritt. Und der Saal, in dem sie das gemacht haben, war proppevoll aus allen Teilen der Stadt.
Also dein Engagement war da schon ziemlich stark. Darüber reden wir auch gleich. Und du machst ja auch, du bist hier politisch engagiert und du machst auch Erinnerungsarbeit. Da kommen wir gleich zu, aber erst nach dem nächsten Titel. Dann würde ich dich bitten, den nur ganz kurz anzusagen und dann würde ich den auch abspielen.
Komotie Black and Tense. Black and Tense würde man deutsch sagen Freikorps. Der Name kommt von der zusammengewürfelten Uniform. Es sind Leute, die im Grunde genommen als Landsknechte in eine Ecke reinkommen, in der sie eigentlich nichts zu suchen haben und versuchen, die Interessen einer fremden Macht durchzusetzen.
I was born in a Dublin street where the loyal drums do beat and the loving English beat tramped all over us. And each and every night when me father came home tight, he'd invite the neighbours outside with this chorus. Come out, you black and tan, come out, fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. Come, let me hear you tell how you slammed at brave Parnell when you thought him well and truly persecuted. Where are the sneers and jeers that you bravely let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. Come tell us how you slew them old Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears and bows and arrows. How you bravely faced each one with your 16-pounder gun, and you frightened those damn natives to their marrow. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. The day is coming past and the time will soon be near when each yawning will be cast aside before us. And if there'll be a need, then me kids will say Godspeed with a bar or two of Stephen Beam's chorus. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lonely lanes in Killeshandra.
Seit 1979 engagierte sich Raimund Gebelein im VVN, im Verein der Verfolgten des Naziregimes. Als er vor 5 Jahren bei mir in der Sendung war, fragte ich ihn, wann der VVN gegründet wurde.
1947 gegründet, in allen 4 Besatzungszonen. In einer Zeit, in der es darum ging, Geschichtsarbeit zu machen, aufzuklären über die Verbrechen des Faschismus, soziale Betreuung der Menschen, die aus dem Zuchthaus, aus dem KZ gekommen sind und an gesundheitlichen Folgen litten, der Familien, deren Versorger umgekommen war in KZ-Haft oder bei Zwangsarbeit und ist in einem internationalen Verband auch mit drin, der Internationalen Föderation des Widerstands, der Widerstandsverbände. FIR. Und das ist eine Organisation, die überparteilich ist, die ursprünglich mal von CDU bis KPD reichte. So im Laufe des Kalten Krieges sind eben Unvereinbarkeitsbeschlüsse seitens der SPD, seitens der CDU mit erfolgt. Insofern hat es natürlich so einen Anklang, dass mehr Leute linke Sozialdemokraten und Kommunisten sind, die dort drin waren.
Jetzt komme ich mal dazu. Das gab ja einen Impuls hier in Gröbling, jetzt auch Erinnerungsarbeit vielleicht hier zu machen. Und das ist der Homme Hoekstra. Das ist ein niederländischer Zwangsarbeiter gewesen. Mhm. Und die Geschichte hast du irgendwie aufgearbeitet. Oder wie kam es dazu?
Ja, ich hatte 1996 eine Tumoroperation am Kopf und kam so ganz allmählich irgendwo wieder so ein bisschen auf die Beine und habe dann überlegt, so ein bisschen Selbstvertrauen wiederzugewinnen, indem ich eine Recherchearbeit gemacht habe. Bin dann auf einen Satz gestoßen in einem Wegweiser, heimatgeschichtlichen Wegweiser, dass in der Tirpitz-Kaserne am Schwarzen Weg ein niederländischer Zwangsarbeiter 1943 lebte, der hingerichtet worden ist. Warum, was, wie, war nicht weiter beschrieben. Und dann habe ich 3 Jahre lang geforscht, um rauszufinden, was eigentlich passiert ist. Über 30 Institutionen angeschrieben, rumgereist, Kontakte mit der Familie über niederländischen Zwangsarbeiterverband bekommen. Und auf die Weise konnte ich zum einen die Prozess- und Vollzugsakten an Land ziehen, der Familie mit zur Verfügung stellen, zum anderen mit betreiben, dass der Beirat hier ein Denkmal mit aufstellen ließ, das an ihn erinnert, und zwar stellvertretend für Zwangsarbeit in Gröpeling überhaupt. Und das in einer Zeit, in der es gerade bundesweit darum ging, Zwangsarbeiter zu entschädigen. Wurden Verhandlungen geführt und Bremen setzte sich eben auch mit der Senat und Wirtschaft zusammen, um Zwangsarbeiter einzuladen. Und in der Situation als Vorläufer sozusagen wurde 4 Monate vorher, bevor das Programm startete, dann eben dieses Denkmal unter Beteiligung von Angehörigen und der friesischen Presse, westfriesischen Presse dann eben mit enthüllt.
Meine Frage zu dieser Recherche, hast du da mal offene Türen gehabt, als du recherchiert hast, oder haben auch manche dicht gemacht, oder war das einfach da ranzukommen an die Unterlagen?
Einfach nicht, es war einfach mühsames Suchen. Ich bin eigentlich auf Bereitschaft gestoßen. Es konnte nur bisweilen mal ein Jahr dauern, bis ich eine Antwort bekam. Mhm.
Naja, wir haben ja zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein Nebenthema, aber es geht ja um diesen großen Neubau von dieser großen Spedition Kühne und Nagel. Ja. Und da ist es offensichtlich, dass die in den, in diesen Zeiten, die jetzt irgendwie in manchen Betrieben irgendwie als weiße, weiße Flächen sind, 33 bis 45, mauern doch ein bisschen und sagen, ja, wir haben keine Unterlagen mehr, aber viele Betriebe haben im Dritten Reich sehr viel verdient. Und da wundert mich, dass diese Anfrage, da ein kleines Denkmal hinzustellen, dass dann gesagt wurde, ja, man kann diese 4 Quadratmeter nicht aus dieser Fläche rausnehmen. Also ist das nicht ein Unding eigentlich?
Es ist absolut nicht nachzuvollziehen, weil auch Kühne und Nagel sehr stark auf internationalen Export setzt. Und dieses Zwangsarbeiterentschädigungsprogramm, wo die mit einer Spottsumme von ein paar Millionen, also in irgendeiner Form mit abgefunden worden sind, das ist von Firmen mit betrieben worden, die einfach ihr internationales Renommee etwas erheben wollten. Kühne und Nagel hätte es gut angestanden. Und es sind ja nicht mehr dieselben Personen, die Verbrechen mit verübt haben oder daran beteiligt waren, die daran profitiert hatten. Es gibt eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen, die in der Tat bis heute jegliche Verantwortung ableugnen und sich dagegen sperren. Nicht nachvollziehbar.
Das ist jetzt so diese politische Sache. Du machst jetzt Führungen, arbeitest du mit Schulen zusammen? Sind das Schulprojekte aus der Schule selber, wo die dann sagen, ihr macht jetzt mal so eine Einheit draußen und macht eine Führung mit?
Gesamtschule West zum Beispiel ist eine Schule, die einmal im Jahr eine Antifa-Woche macht, wo sie eine Gedenkstätte besucht, sei es den Bunker Farge, sei es Neuengamme selbst. die einen antifaschistischen Film sieht, wie Schindlers Liste, und die einen Rundgang und Zeitzeugengespräche mitmacht und in dem Zusammenhang immer wieder Schulklassen, jedes Mal eine ganze Jahrgangsstufe. Und es gibt auch andere Schulen, die sowas mitmachen, wieder andere Schulen recherchieren nach Lebensgeschichten von Leuten, für die sie Stolpersteine dann halt sponsern, die in ihrem Umfeld mitgelegt werden. Also das ist eine ganz spannende Arbeit, weil auf die Weise eine ganze Menge an Dingen zutage gefördert werden, die eigentlich ungeahnt dann und unerkannt in den Archiven mitgeschlummert haben. Das Schöne dabei ist, dass gerade das Jugendliche, die ein Stück weit sich mit einfühlen können, sehr oft eine Herkunft haben, wo die Eltern aus einem anderen Land kommen, zum Teil als politische Flüchtlinge hierher gekommen sind, zum Teil als Einwanderer hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten und selber eine Ungleichwertigkeit von Menschen am eigenen Leibe mit hatten verspüren müssen. Die sind da sehr viel aufgeschlossener oft und fragen dann irgendwie nach und können sich auch ein Stück weit mit einfühlen in so eine Situation von Zwangsarbeit. Und plastisch wird's dann, wenn man so ein bisschen versucht, das rüberzubringen, wie die Leute verpflegt wurden, mit wie wenig die auskommen mussten, wie unzureichend die Kleidung war, wie beengt die Wohnverhältnisse. Auch da schwappt's denn manchmal so ein bisschen über, wenn man so eine Art Stellprobe mitmacht, wie denn der tagtägliche Weg von den Leuten mit gewesen ist zur Arbeit und zurück.
Mhm.
Und gerade dann, wenn man dann halt noch das eine oder andere an Zeitzeugnissen mit einsetzen kann. Wir sind hier leider in der Situation, dass kaum noch ein Überlebender irgendetwas erzählen kann, dass wir praktisch auf Archivmaterial angewiesen sind, auf Erzählungen, die man aufgenommen hat und es versuchen muss, eventuell schauspielerisch nachzuarbeiten.
Mhm. Da darf ich erwähnen, du hast zwei Bücher geschrieben. Kann man die noch bestellen oder wenn
ja,
das jemand interessiert?
Bei der Bremer VVN ist es nach wie vor möglich. Kann man über die Homepage irgendwo mit rankommen im Internet. Das eine ist Mantel des Schweigens. Das ist die Geschichte von Homme Hoekstra, seine Lebensgeschichte. Mit Zeugnissen auch seiner Jugendfreunde, mit der Auswertung der Prozessakten und dem Gang eigentlich der Forschung. Das zweite ist Begegnung ohne Rückkehr. Da geht es um Belgien, um ein Dorf in Belgien, 40 Kilometer von Brüssel, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung ins KZ Neuengamme deportiert worden ist, eine Handvoll Leben zurück. Ein guter Teil der Leute ist in Bremen geendet und für die Familienangehörigen war es wahnsinnig wichtig, dass gelungen ist, die Gräber der Leute ausfindig zu machen.
Wir machen noch ein wenig Musik, weil wir noch auf den Wilden Westen zu sprechen kommen wollen. Magst du das nächste Stück nur ganz kurz anzusagen?
Paddy Reilly, The Town I Loved So Well. Das ist eine Widmung auf Derry in der Situation, in der Derry eigentlich schön war und dann kommt er zurück in eine gespaltene Stadt.
In my memory, I will always see the town that I have loved so well, where our schools played ball by the gas yard wall, and we laughed through the smoke and the smell. Going home in the rain, running up the dark lane, past the jail and down behind the fountain. Those were happy days in so many, many ways, in the town I love so well. In the early morning, the shirt factory horn
called Women from Craighead, the Moor and the Paw, while the men on the Dole played a mother's role for the children and them. And when times got rough, there was just about enough, but they saw it through without complaining. For deep inside was a burning pride for the town I love so well. There was music there in the derriere, like a language that we could all understand. I remember the day when I earned my first pay, as I played in a small pickup band. There I spent my youth, and to tell you the truth, I was sad to leave it all behind me. For I'd learned about life, and I'd found a wife in the town I love so well. But when I'd return, how my eyes were burned to see how could be brought to its knees. By the armored cars and the bombed out bars and the gas that hangs on to every breeze. Now the army's installed by the tanks and guns. Oh my God, what have they done to the town I love so well? Now the music's gone, but they carry on, for their spirit's been bruised, never broken. Though they'll not forget, still their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's won is won, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright, brand new day in the town I love so.
Paddy Reilly, The Town I Loved So Well. Das war ein Wunschtitel von Raimund Gebelein, der am 21. Juli 2016 zu Gast im Westend Radio war. Wir hören einen weiteren Wunschtitel von ihm, Zombie, ein Stück von den Cranberries. Warum gerade diesen, wollte ich von ihm wissen.
Zombie, es zeigt die Situation in Derry, so in den 70er Jahren. Und das Entsetzen darüber, was es an Opfern kostet. Ich meine, für mich selbst persönlich war ganz wichtig, wenn ich irgendwo sehr viel Stress gehabt hatte, um mich zu erholen, bin ich 9 Kilometer über die Grenze gegangen zum Grinnen of Airloch. Das ist eine alte Ringburg, keltische Ringburg, 2800 vor unserer Zeitrechnung erbaut. Und man hatte einen sehr weiten Blick über die Fjordlandschaft Nordirlands. Und das war gerade so mit leichtem Nebel eine sehr verwunschene Landschaft.
We'll be right back.
Das waren die Cranberries mit dem Titel Zombie. Dieses Stück hatte sich Raimund Gebelein gewünscht, als er am 21. Juli 2016 zu Gast im Westendradio war. Raimund Gebelein verstarb am 28. Juni 2020 im Alter von 72 Jahren. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf das Konzert von Evelyn Gramel und Thomas Brentgens Mönkemeyer hinweisen. Die beiden gastieren am Mittwoch, den 11. August ab 20.30 Uhr in der Reihe Jazz West Concerts hier in der Kulturwerkstatt Westend in der Wallerherrstraße 294. Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage www.westend-bremen.de. Das nächste Westendradio können Sie in 14 Tagen, also am 12. August, hören. Dann ist hier zu Gast Peter Dahm. Er wird einige Konzertmitschnitte präsentieren, die hier im Westend im Juni und Juli aufgezeichnet wurden. Die Sendung beginnt wie immer um 20 Uhr. Wir haben noch Zeit für einen letzten Musiktitel, und zwar das Stück von Eric Bogle, Green Fields of France, auch bekannt als No Man's Land. Eine Anklage nicht nur gegen den Ersten Weltkrieg, im Grunde eine Anklage gegen alle Kriege. Sendeverantwortlich verabschiedet sich Windy Jakob.
Well, how do you do, Private William McBride? Do you mind if I sit here down by your grey side? And I'll rest for a while in the warm summer sun. I've been walking all day, Lord, and I'm nearly done. I see by your gravestone you were only 19 when you joined the Glorious Fallen in 1916. Well, I hope you died quick and I hope you died clean. Or Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lowly? Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down? Did the bugles sing last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the fall? Did you leave a wife for a sweetheart behind? In some faithful heart is your memory enshrined. And though you died back in 1916, to that loyal heart are you always 19? Or are you a stranger without even a name, forever enshrined behind some glass pane, in an old photograph torn and tattered and stained, and fading to yellow in a brown leather frame. Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lonely? Did the rifles fire on?